Einfach glauben, der Podcast, der dir genau dabei hilft. Mein Name ist David Brunner und ich freue mich, dass du mit dabei bist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach glauben. Ich freue mich, dass du dabei bist. Manche von euch hören ja schon ganz lange meinen Podcast und das finde ich richtig, richtig cool. Für mich ist es die größte Ermutigung, das hier zu tun, wenn ich merke, dass auch als Rückmeldung bekomme, das erlebe, dass es bei euch geistlich einen Unterschied macht, inspirierend ist, euch ermutigt, im Glauben stärkt, neue Gedankenanstöße gibt, das ist richtig, richtig schön. Deswegen mache ich das Ganze. Und ich habe mich heute bewusst für dieses Thema entschieden. Fasten, eine geistliche Wunderwaffe. Ich hatte eigentlich was anderes vor. Und zwar hatte ich ja vor ein paar Folgen mal so eine Doppelfolge Christen unter Druck. Und ich wollte dieses Thema eigentlich nochmals aufgreifen, denn in der letzten Zeit ist einiges passiert, auch in Deutschland an, wie soll man das sagen, ja, bis hin zu tätlichen Angriffen auf Christen. Und ich bin dann auf eine Organisation gestoßen, die in Europa Anschläge, Anfeindungen auf Christen dokumentiert. Und ich war erschrocken, was ich nicht wusste. Also ich war erschrocken darüber, dass es zum Beispiel bei uns in Deutschland ganz viele Verwüstungen, Vandalismus in Kirchen gibt und so weiter. Naja, vielleicht mache ich das mal zu einem anderen Zeitpunkt, denn ich habe mich dann doch hierfür entschieden zum Thema Fasten, denn mein Anliegen heißt ja einfach Glauben und ich will dir Anstöße geben zum ganz praktischen Glaubensleben. Einfach glauben, dieser Podcast soll dir helfen, in einer immer komplexer und komplizierter werdenden Welt gut zu navigieren, einen guten Kompass zu haben. Und da dachte ich, ist Fasten richtig cool. Denn Fasten ist alles andere als auf dem Platz 1 der christlichen Charts. Ich habe in Folge 73 schon mal eine Wunderwaffe beleuchtet, nämlich Demut. Die Folge hieß damals Demut, eine geistliche Wunderwaffe, genauso wie heute Fasten, eine geistliche Wunderwaffe. Und weißt du, ich meine es wirklich ernst, so Wunderwaffen sind im Prinzip jetzt, wenn man es auf das geistliche Leben bezieht, unbeliebt und unterbelichtet. Also es sind nicht die Dinge, die uns ganz natürlich runtergehen wie Öl und es sind auch nicht die Dinge, die einen großen Stellenwert haben in der christlichen Landschaft. Ich meine, seit vielen Jahren ist es ja so, du kannst mit Lobpreis immer punkten. Ja, mach eine Gemeindeveranstaltung und sag, zu Beginn gibt's Lobpreis, alle kommen. Aber stell dir mal vor, du würdest eine Veranstaltung machen und schreibst, ey, zu Beginn werden wir eine Einführung ins Fasten bekommen oder in die Demut. Keine Ahnung, ich glaube, einige kämen erst nach der Pause zum eigentlichen Programm. Aber weißt du, diese Wunderwaffen, Demut, Fasten und es gibt noch mehr, es werden noch mehr Wunderwaffen folgen, die sind nicht nur unbeliebt und unterbelichtet, oder anders gesagt, das hat auch einen Grund, denn sie haben in meinen Augen eine geistliche Durchschlagskraft wie kaum etwas anderes. Und der Teufel setzt alles daran, dass Christen an dieser Stelle lasch und lau sind. Und er sie davon abhält, das zu tun, im konkreten Fall jetzt eben Fasten. Und was ich mit dir heute machen möchte, ist, dass wir erstmal ein bisschen reingucken ins Fasten, in der Bibel, Kirchengeschichte, so ganz, ganz schnell, ganz grob nur. Dann will ich mit dir anschauen, was Fasten nicht ist. Und dann kommen wir auf geistliche Aspekte und praktische Überlegungen zu sprechen. Und dann hoffe ich, und das wäre mein Wunsch heute, dass ich dir Anstoß, Inspiration, ja, Ermutigung gegeben habe, das Fasten auszuprobieren oder zu intensivieren. Denn unter den geistlichen Aspekten werde ich noch näher darauf eingehen, was es heißt oder was ich damit meine, dass Fasten eine geistliche Durchschlagskraft ohne Ende hat und eine echte Wunderwaffe ist. Okay, eine kurze Geschichte, das ist keine wirkliche Geschichte des Fastens. Was ich mit dir machen will, ist einfach mal so ein bisschen in die Bibel reinschauen und dir aufzuzeigen, dass Fasten ganz normal eigentlich ist. Im ersten Teil der Bibel zum Beispiel, also ich mache das nur exemplarisch, im ersten Teil der Bibel, im 6. Jahrhundert, dort wird berichtet im Buch Esra, wie das Volk Israel aus dem Exil in Babylon zurückkehren darf. Und dann steht in Esra 8, Vers 21, dort am Fluss Ahava ordnete ich ein Fasten an, um vor Gott Buße zu tun. Wir beteten zu unserem Gott und erbaten von ihm eine sichere Reise für uns, unsere Kinder und unseren Besitz. Es gibt noch einige andere Stellen im ersten Teil der Bibel, zum Beispiel bei Königin Esther. Da sollte ja das jüdische Volk vernichtet werden und Esther hatte den Mut, dieses Schicksal abzuwenden beim König und das tat sie, nachdem sie gefastet hat. Im Neuen Testament fastet Jesus 40 Tage. In Lukas 4, 1 bis 3 steht, vom Heiligen Geist erfüllt verließ Jesus den Jordan. Der Geist brachte ihn in die Wüste, wo der Teufel ihn 40 Tage lang in Versuchung führte. Während dieser ganzen Zeit aß er nichts, sodass er schließlich sehr hungrig war. Das war direkt nach seiner Taufe. Fasten. Und zum Beispiel in Apostelgeschichte 13, als Paulus ausgesandt wird zur Missionsreise, da beten und fasten die Gemeindemitglieder, um ihn auszusenden. In der Kirchengeschichte gibt es immer wieder Bewegungen, die das Fasten hochgehalten haben. Ja, sogar manchmal, also ist vielleicht ein bisschen noch übertrieben haben, aber es ihnen zumindest sehr, sehr wichtig war. Manchmal führte das dann eben zu so einem asketischen Leben oder Eremitendasein, wo man sich dann auch fragen kann, wie verhält es sich mit dem Missionsauftrag und so. Also man kann ja alles auch ein bisschen überspitzen, aber durch die Kirchengeschichte hindurch, bis ins Mittelalter hinein, hat Fasten in der Kirche eine große Rolle gespielt und dann kam, würde ich mal sagen, ja wie so ein Switch im Mittelalter, als die katholische Kirche, also nichts gegen die katholische Kirche, es gab ja nur die eine Kirche im Prinzip, ne? Als die Kirche sich immer mehr mit weltlicher Macht verbündete, dort wurde Fasten dann ritualisiert. Also denkt nur an die Fastenzeit, die wir heute vor Ostern haben, da, je nachdem in welcher Region du lebst, ist erstmal noch Fastnacht, Fasching, Karneval, ja, da wird alles Mögliche noch gemacht und dann, zack, mit Aschermittwoch wird gefastet. Und Karneval heißt ja auch, Karneval ist dem Fleisch Lebewohl sagen. Also ich will damit sagen, der eigentliche Gedanke vom Fasten steckt da schon nicht mehr so ganz drin oder wird nur so ein bisschen beleuchtet. Oder auch in der evangelischen Kirche, eher so in der Neuzeit, gab es diese, oder gibt es glaube ich immer noch, ich weiß es gar nicht, diese Aktion 7 Wochen ohne. Damit ist eben auch die Passionszeit von Aschermittwoch bis Ostern gemeint, dass man 7 Wochen auf etwas verzichtet. Verzicht ist ein Bestandteil von Fasten, aber es ist nicht das Fasten. Also Fasten ist wesentlich mehr als nur Verzichten. Und dann ist eigentlich in der Neuzeit, würde ich mal so behaupten, etwas verloren gegangen, weil der Mensch sich immer mehr in den Mittelpunkt gestellt hat und weil das menschliche Denken, die Ratio, die Vernunft immer einen immer höheren Stellenwert bekommen hat, ist eigentlich die eine Frage, die Martin Luther so umgetrieben hat, immer mehr in den Hintergrund gedrängt. Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Ich meine, jetzt mal ehrlich, Hand aufs Herz, die Frage stellt sich doch heute keiner mehr. Auch Christen nicht. Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Hey, vielmehr geht es doch darum, dass wir unser Potenzial entdecken sollen, dass wir den göttlichen Traum leben sollen. Du bist schön, du bist stark, du bist einzigartig, du schaffst das, was auch immer. So, das sind so, wie soll man das sagen, Selbstoptimierung, Lebensverbesserung. Das alles auch in christlichen Kreisen und in der Kirche. Und verstehe mich nicht falsch, generell ist da gar nichts falsch. Also dein Potenzial zu entdecken, das Gott in dich gelegt hat, oder den Traum, den Gott in dich gelegt hat, zu leben, alles gut, ja, und du bist schön, stark und einzigartig, so durch Jesus, alles gut, alles richtig. Nur leider habe ich den Eindruck, auch wenn ich so manche Predigten auch von manchen größeren Gemeinden anschaue oder Kirchen, dann geht es ganz oft darum, wie kann ich meine Ängste überwinden, wie kann ich dieses, wie kann ich jenes, und ich denke mir, Ich weiß nicht, ob das das ist, was neutestamentlich unter christlichem Leben verstanden wird oder Leben im Geist. Wir sollen Jesus verherrlichen. Klar, das tue ich automatisch mit dem, was ich bin und was ich habe und was ich nicht habe. Aber mir ist das manchmal sehr, sehr ich-zentriert. Und ich glaube, dass es auch mitunter ein Kind der Aufklärung ist, also Ende 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert dann und immer weiter so, bis heute, dass der Mensch entdeckt hat, wow, ich kann ja im Mittelpunkt stehen, so sehr salopp gesagt. Und ich glaube, dass dadurch etwas verloren gegangen ist, nämlich, dass in unserer Nachfolge von Jesus, in unserem Glauben, in unserem Leben als Christen, haben wir eine Grundaufgabe und die ist es, Jesus zu verherrlichen. Und ich bin mir, wie gesagt, nicht sicher, ob wir das immer so verstehen. Denn man kann auch mal so den Umkehrschluss machen, wie oft stellst du dir so die Frage, natürlich unbewusst, ja, bewusst stellt man sie sich kaum, aber so unbewusst, was bringt mir eigentlich der Glaube? Was bringt mir eigentlich der Glaube? Ganz im Ernst, würdest du an Jesus glauben, selbst wenn er dir nichts bringt? Natürlich wissen wir, der Glaube an Jesus rettet uns. Aber nochmal die Frage, würdest du auch an ihn glauben, wenn er dir nichts bringt? Wir sollen Jesus verherrlichen. Wir sollen ein Wohlgeruch sein, heißt es im zweiten Teil der Bibel mal. Und wir sollen nicht auf uns schauen, sondern wir sollen Jesus verherrlichen. Ich habe heute erst Epheser 1 gelesen und da ist immer wieder davon die Rede, ich habe Elberfelder Übersetzung, dass das, was wir tun, was wir sind, was wir leben, was wir haben, zu seiner Herrlichkeit dienen soll. Also zu Gottes Herrlichkeit. Und das ist leider ein bisschen, auch ein bisschen viel vielleicht abhanden gekommen. Wir fragen immer ganz schnell, was bringt mir der Glaube? Aber das ist eine falsche Frage. Das nur mal so als mega, mega, mega schnell Durchlauf. So vom ersten Teil der Bibel, zweiten Teil der Bibel, bis natürlich Kirchengeschichte, Mittelalter, Reformationszeit, Neuzeit, Aufklärung und so. Was hat das alles mit Fasten zu tun? Oder besser gesagt, mit unserem Gottesbild. Und jetzt will ich mit dir mal überlegen, was Fasten nicht ist. Ja? Und da sind wir jetzt natürlich beim geistlichen Fasten. Wenn du bei Google, ChatGPT oder wo auch immer die Frage stellst, was ist Fasten, dann würdest du wahrscheinlich zuerst die Antwort bekommen, dass Fasten alles Mögliche ist, aber der geistliche Aspekt, der kommt wahrscheinlich irgendwann später und dann heißt dann wahrscheinlich irgendwie so, ja, in vielen Religionen spielt Fasten eine Rolle und bla bla und pipapo. Aber wir reden hier ja vom geistlichen Fasten. Ne? Also was Fasten nicht ist, beziehungsweise was ich nicht meine und was ich auch glaube, was auch biblisch gesehen Fasten nicht ist, ist zum Beispiel eine Diät. Fasten ist keine Diät. Wenn du durchs Fasten Kilos verlierst, das ist schön und gut, dann kannst du machen, was du willst, aber Fasten an sich hat nicht die Intention, eine Diät zu machen. Ich habe auch schon mal eine Folge gemacht über Transhumanismus und Longevity und das ist Fasten auch nicht. Also, dass Fasten uns quasi körperlich besser macht, widerstandsfähiger macht, langlebiger macht und so weiter. Wenn das Nebeneffekte sind, okay, dann ist das so. Aber das ist nicht der Grund, warum wir fasten. Fasten ist auch keine Lebensverbesserung. Natürlich, und das ist meine Erfahrung, immer dann, wenn ich faste, ist es wirklich so nach den ersten ein, zwei Tagen der körperlichen Entgiftung, komme ich gleich dazu, ist es wirklich eine Lebensverbesserung. Eine Verbesserung der Lebensqualität. Aber das ist nicht der Grund, warum wir fasten, warum wir geistlich fasten. Und das letzter Gedanke, was Fasten nicht ist, ist eben keine Entschlackung oder Entgiftung. Jetzt biblisch gesehen, dass das geschieht, ist vollkommen klar. Ich habe es ja eben gesagt, die ersten ein, zwei Tage. Bei mir ist es immer so, wenn ich faste und beispielsweise auf Kaffee verzichte und Zucker radikal runterfahre, ich muss Wasser trinken wie ein Bekloppter, damit mein Körper sich quasi entgiftet. Sonst liege ich nach einem halben Tag wirklich flach. Ich habe das einmal schon erlebt, als ich gefastet habe, dass ich so heftige Kopfschmerzen hatte, gebe ich zu. Bin nicht stolz drauf, aber hey, wir sind ja hier unter uns sozusagen und ich bin auch nur ein Mensch. Durch den Koffein, wobei ich würde jetzt mal behaupten, ich trinke gar nicht übermäßig viel Kaffee, aber ja, es reicht aus, dass mein Körper, wenn er diesen Stoff nicht mehr hat, allergisch reagiert. Und insofern ist Fasten auch eine Entgiftung, vor allem so die ersten ein, zwei Tage, so geht's mir zumindest immer. Das kann bei jemand anderem auch einfacher sein oder es dauert zwei, drei Tage, wer weiß. Das geschieht ohnehin, aber geistliches Fasten tun wir nicht, um unseren Körper zu entgiften. Und deswegen will ich jetzt mit dir geistliche Aspekte des Fastens anschauen und dir hoffentlich damit auch ein bisschen Appetit machen. Was ein Wortspiel aus Fasten. Die erste biblische Geschichte, die ich dir dazu bringen will, ist Daniel. Daniel, da sind wir wieder im babylonischen Exil, also im 6. Jahrhundert vor Christus. Dort wurde ja das jüdische Volk durch die Babylonier vernichtet, deportiert. Ist gefallen sozusagen. Das Nordreich Israel ist ja schon viele Jahre vorher gefallen. So, und jetzt eben auch das Südreich Juda mit Jerusalem. Und die Oberschicht wurde deportiert ins Exil. Und einer, der eben auch ins Exil kam, war Daniel. Und Daniel ist für mich wie so ein Prototyp, wie man in einem nicht-christlichen Umfeld lebt. In Daniel 10, 1 bis 3, also mit nicht-christlichem Umfeld meine ich, das Volk Gottes wurde ja deportiert nach Babylon in ein absolut heidnisches, wiedergöttliches Umfeld, Gesellschaft, und dort lebte und wirkte Daniel. Daniel 10, 1 bis 3. Im dritten Jahr der Herrschaft von König Kyros von Persien wurde Daniel, der den Beinamen Belshazzar trug, eine Botschaft offenbart. Also Daniel hat eine Vision. Diese kündigt von großem Leid und ist mit Sicherheit wahr. Als Daniel über diese Botschaft sehr aufmerksam nachdachte, ging ihm ihre Bedeutung auf. In jenen Tagen trauerte ich, Daniel, 3 Wochen lang. Während dieser Zeit aß ich keine leckeren Speisen und verzichtete auf den Genuss von Fleisch und Wein. Ich verwendete auch keine Salböle während dieser Wochen. Der Begriff Daniel-Fasten kommt daher. 3 Wochen zu fasten und schon zu essen, aber eben auf Genussmittel, keine leckeren Speisen zu verzichten. Daniel trauerte und das war ein konkreter Anlass, der ihn dann zum Fasten führte. Und jetzt, pass auf, jetzt lese ich dir die Verse 4 bis 14. Das klingt jetzt ein bisschen viel, aber die Geschichte ist abgefahren. Okay? Also, am 24. Tag des ersten Monats stand ich am großen Fluss Tigris. Ich blickte auf und sah einen Mann. Er hatte Kleider aus Leinen an und trug einen Gürtel aus feinstem Gold. Sein Körper funkelte wie ein Edelstein, von seinem Gesicht gingen Blitze aus und seine Augen waren wie brennende Fackeln. Seine Arme und Füße schimmerten wie polierte Bronze und seine Stimme klang wie das Tosen einer großen Menschenmenge. Ich, Daniel, war der Einzige, der diese Vision sah. Meine Begleiter konnten die Erscheinung nicht sehen, waren aber trotzdem furchtbar erschrocken, sodass sie die Flucht ergriffen und sich versteckten. Ich stand also dieser gewaltigen Erscheinung ganz allein gegenüber. Da verließen mich meine Kräfte, ich wurde kreidebleich und konnte mich kaum noch aufrecht auf meinen Beinen halten. Als dann der Mann mit lauter Stimme zu sprechen begann und ich das Tosen seiner Stimme hörte, verlor ich das Bewusstsein und fiel ohnmächtig mit dem Gesicht zu Boden. Dann aber berührte mich eine Hand und stützte mich, so dass ich mich auf meine zitternden Knie und Hände erheben konnte. Der Mann sprach zu mir: O Daniel, du von Gott Geliebter, hör aufmerksam zu, was ich dir zu sagen habe. Stell dich aufrecht hin, denn ich wurde zu dir gesandt. Als er das zu mir sagte, stand ich zitternd auf. Da sagte er: Hab keine Angst, Daniel. Von dem Tag an, als es dir wichtig wurde, das Entscheidende zu verstehen und du dich vor deinem Gott gedemütigt hast, wurden deine Worte erhört. Deshalb bin ich auch zu dir gekommen. Doch der Engelfürst von Persien hat sich mir 21 Tage lang widersetzt, bis mir schließlich der Erzengel Michael zu Hilfe kam und für mich den Kampf mit dem Engelfürst von Persien aufnahm. So konnte ich gehen und bin nun hier. Ich soll dir erklären, was deinem Volk in den letzten Tagen zustoßen wird. Diese Vision wird sich erst in fernster Zukunft erfüllen. Diese Geschichte ist abgefahren, weil, ich sage es mal sehr vereinfacht, ein Engel, ein Gesandter Gottes zu Daniel kommt und zu ihm sagt, pass auf Daniel, schon am ersten Tag, als du gefastet und gebetet hast, habe ich mich aufgemacht, aber der Engelfürst von Persien stand mir im Wege und ich musste ein paar Kämpfe führen und das hat 3 Wochen gedauert, deswegen bin ich jetzt erst hier. Fasten macht einen Unterschied in der geistlichen Welt. Es ist eben nicht nur Verzicht. Geistliche Kämpfe werden durch Fasten geschlagen und ausgefochten. Fasten setzt im wahrsten Sinne, wir lesen es bei Daniel, die Engelswelt, die geistliche Welt in Bewegung. Deswegen habe ich vorhin gesagt, Fasten ist mehr als Verzicht. Das ist mehr als 7 Wochen ohne. In Markus 9, 28 bis 29 lesen wir, als Jesus mit seinen Jüngern allein im Haus war, fragten sie ihn, warum konnten wir diesen bösen Geist nicht austreiben? Jesus antwortete, diese Art kann nur durch Gebet und Fasten ausgetrieben werden. Es gibt also etwas, das Gebet nicht ersetzt, aber verstärkt, das zusammen mit Gebet wie eine Wunderwaffe ist und das ist eben Fasten. Die Jünger haben versucht, jemanden zu heilen und haben es nicht geschafft und Jesus sagt, es geht nur durch Gebet und Fasten. Nur durch Gebet und Fasten. Und jetzt bitte ich dich genau hinzuhören, weil wir kommen in meinen Augen wirklich an einen tricky point, was unseren Glauben betrifft. Es gibt, ich nenne es einmal die Dialektik des Glaubens. Wir können nichts tun, um Gottes Wirken zu beeinflussen. Wir können aber etwas tun, um Gottes Wirken zu beeinflussen. Verstanden? Wir können nichts tun, um Gottes Wirken zu beeinflussen. Wir können etwas tun, um Gottes Wirken zu beeinflussen. Schau mal, das Problem ist, wir verwechseln oft die Dinge. Richtiges, vollkommen richtiges, du kannst nichts tun, damit Gott dich mehr oder weniger liebt. Ist absolut korrekt. Aber das bedeutet also automatisch, du kannst nichts tun, damit Gott mehr oder weniger in deinem Leben wirkt? Wer sagt das? Wo steht das? Wenn Jesus sogar sagt, nur durch Gebet und Fasten kann dieser Geist ausgetrieben werden, wie kommen wir dann auf die Idee zu sagen, ach ist egal, Gott liebt mich, so wie ich bin, also wird er in meinem Leben auch handeln, egal ob ich bete oder nicht, ob ich faste oder nicht, ob ich gehorsam bin oder nicht, ob ich demütig bin oder nicht. Und das ist eben ein Trugschluss. Ja, wir können nichts tun, damit Gott mehr oder weniger dich und mich liebt. Wir können nichts tun, wirklich nicht. Gottes Liebe entspringt seiner Souveränität. Aber das bedeutet nicht, dass wir nicht Dinge tun könnten, die Gottes Wirken verstärken. Und das ist Fasten. Fasten ist eine geistliche Wunderwaffe. Zuallererst verändert sie mich. Manchmal ist es bei mir so, wenn ich faste, dass ich mir Ziele überlege, Menschen, Situationen, für die ich bete. Und dann wirkt Gott aber ganz anders, aber ganz anders. Aber was er tut, er wirkt. Und er wirkt immer zum Guten. Fasten ist mehr als nice to have. Ich glaube, wir müssen das Fasten zurückgewinnen, zurückerobern. Ich habe es ja vorhin kurz, also wirklich ganz, ganz schnell skizziert, über Jahrhunderte war Fasten fester Bestandteil christlichen Lebens. John Mark Comer schreibt in seinem Buch Leben vom Meister lernen über das Fasten folgendes. Beim Fasten betest du buchstäblich mit deinem Körper und bringst alles, was du bist, im Gebet vor Gott. Beim Fasten betest du buchstäblich mit deinem Körper und bringst alles, was du bist, im Gebet vor Gott. Ja, Fasten fordert heraus. Aber es macht sensibel. Und es ist ein gutes Training dafür, dass wir wissen, Nachfolge hat ihren Preis. Es ist eben nicht alles easygoing. Wir müssen mehr und mehr lernen, dass Jesus nachzufolgen einen Preis kostet. Und dafür ist Fasten eine wunderbare Übung. Noch ein zweites Zitat von John Mark Comer. Durch Fasten erweitern wir unsere Fähigkeit, Gott zu hören und von ihm erhört zu werden. Ich habe dasselbe so oft erlebt, wenn ich faste, dass es mich geistlich sensibel macht. Das heißt, ich nehme mein Leben, mein Umfeld viel aufmerksamer wahr als sonst. Und ich bin deswegen auch wesentlich ansprechbarer für Gott. Oder dass in Situationen Gott wirkt. Ich habe oftmals geistlich gesehen einen Durchbruch oder einen Next Step erlebt, wo es sonst nicht möglich schien. Und ich habe im Fasten ganz oft Gottes Reden gehört, natürlich, oder was heißt natürlich? Nein, ich habe es nicht auditiv wahrgenommen als eine echte Stimme, aber so klar in meinem Verstand und in meinem Herzen wie selten, weil ich bewusst in den Fokus-Modus gegangen bin. Von einem Smartphone kannst du sicher auch, je nach Smartphone heißt es anders, kannst du so einen Modus einstellen, wo du fokussiert bist, wo keine Nachrichten jeglicher Art ankommen. Gut, die kommen bei mir meistens, oder da kommen bei mir fast eh keine an, weil ich fast alle ausgestellt habe, aber in diesem Fokus-Modus kommt gar nichts an. Und so musst du dir Fasten vorstellen. In dem Moment, wo ich faste, gehe ich in diesen Modus und sage bewusst, will ich mehr Zeit mit Gott verbringen oder bewusster Zeit mit Gott verbringen. Und so bin ich ungestörter und kann ihn besser hören. Durch Gebet und durchs Bibellesen vor allem. Wir dürfen es auf keinen Fall weglassen. Geistliches Fasten ist eben nicht einfach nur Verzicht, sondern ich verzichte ja auf etwas, um Gott intensiver zu erleben. Leo und Susanna Bicker vom ICF Zürich haben das Buch geschrieben, Gott erleben wie niemals zuvor. Und das ist ein Buch übers Fasten. Und dort schreiben sie Folgendes: Fasten bringt die Chance, unsere Beziehung zu Gott zu vertiefen. Es ist wie ein Reset-Knopf, der uns hilft, wieder mit ihm in Kontakt zu kommen. Besonders, wenn wir uns verirrt haben. Es demütigt uns, lässt uns innehalten und prüfen, wo wir geistlich stehen und öffnet uns für Gottes Botschaften, die er tief in unser Herz pflanzen will. Fasten und Gebet zusammen sind eine Art geistlicher Turbo, den Gott uns gegeben hat, um negative Verhaltensmuster zu durchbrechen und Erneuerung zu erleben. Willst du das? Willst du das auch? Negative Verhaltensmuster durchbrechen, Erneuerung erleben? Dann lege ich dir das Fasten so sehr ans Herz. Und ich will jetzt zum Schluss mit dir quasi praktisch konkret werden und einige ganz konkrete Dinge angucken. Also die Fastenzeit, die Fastenart und auch Ziele des Fastens. Also, die Fastenzeit kannst du ganz unterschiedlich wählen. Manche machen das bewusst in der Passionszeit, also von Aschermittwoch bis Ostern. Oder du machst es zum Beispiel zu Beginn des Jahres, 3 Wochen. Das mache ich meistens. Oder du nutzt die Adventszeit, denn ursprünglich war die Adventszeit eine Fasten- und Bußzeit. Das wissen die wenigsten. Aber die Adventszeit war nicht immer die Zeit von Weihnachtsmarkt und Plätzchen und so weiter, sondern die Adventszeit war ursprünglich gedacht als eine Bußzeit, als eine Zeit der Vorbereitung auf die Ankunft Jesu, wenn wir ihn an Weihnachten oder wenn wir an Weihnachten seine Geburt feiern. Also Passionszeit, Adventszeit, Anfang des Jahres. Du kannst auswählen, wann immer du willst, zu fasten. Du kannst auch fasten, zum Beispiel wie Daniel, der so eine ganz konkrete Trauer hatte, oder so wie Esther, die gefastet hat, weil das jüdische Volk in Gefahr war. Das waren so ganz konkrete Anlässe. Und das kannst du auch tun, dass du vor einer wichtigen Entscheidung im Beruf, in der Familie, vielleicht vor einem Wohnortwechsel oder Jobwechsel, dass du vor großen einschneidenden Ereignissen sagst, ich faste. Und die Dauer kannst du selber festlegen. Also ob du sagst, ich mache zum Beispiel einen Tag in der Woche und das kontinuierlich oder 3 Wochen am Stück oder 10 Tage oder eine Woche, das kannst du selber festlegen. Meine Erfahrung ist, dass 3 Wochen ganz cool sind, weil du dich so ein bisschen eingrooven musst, finde ich. Weil Fasten deinen Alltag beeinflusst, dein Leben beeinflusst und da ist es ganz gut, wenn du, ja, wie soll ich sagen, wenn du ein bisschen Routine, also im ganz positiven Sinne, bekommst. Und eben jetzt nicht nur sagst, ich mache das jetzt 3-4 Tage. Das ist sicher auch mal cool, auch vor einer schwierigen Entscheidung oder vielleicht auch in deinem bekannten Familien, Verwandten, Freundeskreis, jemand, der vor einer schwierigen OP steht oder sowas, dass du sagen kannst, okay, komm, ich faste jetzt 3-4 Tage für die Person. Kann man auch machen. Also da ist sozusagen kein vorgeschriebene Dauer oder Zeit oder dergleichen. Okay, Fastenzeit, Fastenart. Wie fastest du? Nun, es gibt unterschiedliche Fastenarten. Auch da kann ich dir das Buch empfehlen, nochmal von Leo und Susanna Bigger. Da stehen einige interessante Gedanken drin. Du kannst natürlich komplett fasten, also das heißt nur Wasser trinken. Oder nur Wasser, Saft und Brühe, also keine feste Nahrung. Wobei ich bei solchen Sachen wirklich das nicht unterschätzen würde, vor allem, also je nachdem, wie dein Alltag aussieht, wie viel Kraft du auch brauchst und eigentlich Kohlenhydrate, Kalorien und so. Deswegen auf gar keinen Fall einfach so machen, sondern dich beraten lassen. Am besten vielleicht von einem Arzt oder von jemandem, der sich mit Fasten wirklich auskennt und das schon oft gemacht hat, aber auf keinen Fall einfach so drauf loslegen. Würde ich ohnehin nicht, aber würde ich da besonders nicht. Was du eben auch machen kannst, ist Daniel-Fasten, also nur Obst und Gemüse essen im Prinzip. Das heißt zum Beispiel kein Fleisch, Brot, Genussmittel wie Alkohol oder Kaffee, Süßigkeiten und dergleichen einfach weglassen. Ganz wichtig ist mir zu betonen, es geht ja nicht nur um Essen fasten. Du kannst auch auf andere Sachen verzichten. Also Stichwort Digital Detox. Du könntest auch überlegen, zum Beispiel eine handyfreie Zeit einzurichten. Das muss ja nicht gleich, wenn du jetzt 3 Wochen fastest, 3 Wochen komplett sein, aber du könntest sagen, hey, ich nehme mein Handy nur, was weiß ich, zwischen 14 und 15 Uhr in die Hand. Oder du machst es andersrum und sagst, ja, ich brauch's ja schon, aber ich mache abends, zum Beispiel 20 Uhr, 19 Uhr, 21 Uhr, je nachdem, mache ich Feierabend. Und mein Handy geht sozusagen schon schlafen. Oder du machst eine Pause auf Social Media. Oder du schaust gar nicht mehr oder weniger Fernsehen. Also es gäbe viele Dinge, die du tun kannst, die du lassen kannst, weit über das Essen hinaus. Das Coole unter anderem auch an dem Buch von Leo und Susanna Bigger ist, dass sie in einem Kapitel auch schreiben, was man sozusagen alles machen kann, also wie man den Alltag verändern kann. Und jetzt hat es natürlich in erster Linie oder nicht alles mit Verzicht, mit Fasten zu tun, aber du wirst schon merken, wie es hilfreich ist oder dir Möglichkeiten eröffnet, Gott noch mehr zu begegnen. Ich lese dir einfach mal ein paar Dinge vor. Spazieren gehen für 10 bis 20 Minuten. 10 bis 20 Minuten lesen, einen motivierenden Podcast anhören, die E-Mails nur 1 bis 2 Mal am Tag überprüfen, ein Dankbarkeitstagebuch führen, 8 Gläser Wasser pro Tag trinken, 8 Stunden pro Nacht schlafen, nicht auswärts essen, die Bildschirmzeit auf 1 Stunde pro Tag begrenzen, intermittierendes Fasten ausprobieren, 10.000 Schritte gehen, deinen Körper dehnen, jemanden eine ermutigende Nachricht schicken, 1 Stunde früher aufstehen, eine gute Körperhaltung üben, nicht klagen, eine Fremdsprache üben, die Bibel lesen, ein neues Rezept ausprobieren, jeden Tag lachen und so weiter. Verstehe mich nicht falsch, es geht jetzt nicht um so christliche Übungen, die du jetzt machen musst, aber das sind alles Dinge, je nachdem, wie du fastest, wann du fastest, die dir helfen können, dem Fasten noch mehr Power zu geben. Alles soll dazu dienen, dass du bewusster und intensiver und mit mehr Absicht Zeit mit Jesus verbringst. Nicht einfach nur verzichten. Also zum Beispiel, wenn du auf eine Mahlzeit verzichtest, aber Familienpapa oder Familienmama bist und deine Kinder am Tisch sitzen und dich auch brauchen, weil sie, keine Ahnung, noch zu klein sind oder so, um selber zu kochen und selber zu essen. Abgesehen davon, dass bei Familien ja auch die Mahlzeit ein Gemeinschaftsakt ist. Ja? Aber du hättest ja nichts gewonnen, wenn du ohnehin bei deinen Kindern sein musst, keine Ahnung, weil die sich sonst mit der Gabel aufspießen oder keine Ahnung was. Und du kannst nicht rausgehen und einen Gebetsspaziergang machen oder so. Und willst es vielleicht auch gar nicht, weil du sagst, hey, Ich will mit meinen Kindern, keine Ahnung, die vom Kindergarten gekommen sind oder so, auch Zeit verbringen. So, aber vielleicht ergeben sich ja andere Dinge. Deswegen war mir das mit dem, es ist mehr als nur Essen verzichten, so wichtig. Wenn du zum Beispiel überlegst, deine technischen Geräte zu einer bestimmten Uhrzeit schon auszuschalten. Also ich skizziere jetzt mal, das mag übertrieben sein, aber keine Ahnung, du bringst deine Kinder ins Bett oder bist ohnehin ohne Kinder und abends, so nachdem wirklich alles gemacht ist, 20 Uhr, daddelst du und guckst noch bei Netflix irgendwas. Und das ist per se auch nicht schlimm, aber jetzt überleg mal, was passieren könnte, wenn du das lässt und stattdessen dir Zeit fürs Gebet oder das Bibellesen nimmst. Bam, das würde deine Beziehung zu Jesus mega pushen. Und darum geht es, dass du die Zeiten, die du gewinnst und die Verhaltensmuster, die du vielleicht lässt oder Dinge, die du anders machst, nutzt, um Jesus noch mehr zu begegnen. Um Jesus noch mehr die Möglichkeit zu geben, in deinem Alltag zu wirken. Um Jesus noch mehr zu verherrlichen. Darum geht es. Und ein letzter Gedanke noch, ein Fastenziel. Gebe ich dir einfach mal so ein paar Ideen mit. Wenn du ein oder mehrere Fastenziele willst, gibt es eine herausfordernde Situation in deinem Leben. Möchtest du einen geistlichen Durchbruch erleben? Legt Gott dir eine Person aufs Herz oder mehrere Personen, für die du fastest? Oder wo steckst du gerade fest und benötigst unbedingt eine Lösung? Vielleicht auch ein konkretes Anliegen von jemand anderem, also zum Beispiel die schwere Krankheit eines Freundes oder die Anstellung von Personal in deiner Gemeinde oder eine strategische Entscheidung im Business oder in deiner Kirche, wie auch immer. Das sind alles Dinge, für die du fasten kannst. Und ich hoffe, nochmal so ein tolles Wortspiel, dir das Fasten schmackhaft gemacht zu haben, denn es ist wirklich ein Booster für dein Glaubensleben. Nochmal, es ist nicht so, dass Gott dich mehr oder weniger liebt, wenn du fastest, oder dich sogar weniger liebt, wenn du beim Fasten scheiterst. Gar nicht, 0,0. Nur kannst du durch das Fasten viel bewusster in Gottes Gegenwart leben und kannst du durch das Fasten geistlich Schritte gehen, die du sonst nicht gehen würdest. Und das ist mega cool zu sehen. Also deswegen hoffe ich, dass ein bisschen was Inspirierendes dabei war, dass du sagen kannst, oh yes, das war richtig cool. Ich will das mit dem Fasten mal ausprobieren. Hey, vielleicht bist du ja auch schon ein Fastenprofi und das war jetzt alles irgendwie Eulen nach Athen getragen und nichts Neues für dich. Dann freut es mich, dass du trotzdem dabei warst und zugehört hast. Vielleicht war ja doch der ein oder andere inspirierende Gedanke dabei. Aber wenn du eben sagst, ich habe bisher noch nicht so viel mit Fasten zu tun gehabt, noch nicht so viel gefastet, dann fände ich es cool, wenn diese Gedanken dir helfen, das jetzt mal in Angriff zu nehmen. Denn wirklich, Fasten ist eine Wunderwaffe. Was durch das Fasten in deinem Leben und auch im Leben von anderen Menschen passieren kann, ist phänomenal. Und es ist leider, ich habe es vorhin ja schon gesagt, unterbelichtet und unbeliebt. Aber gleichzeitig ist es kraftvoll wie kaum etwas anderes. Und ich wünsche dir, dass du gute Erfahrungen machst mit dem Fasten. Und dass du nochmal diesen Gedanken mitnimmst, Fasten ist dafür da, um deine Beziehung zu Jesus zu intensivieren. Durch das Gebet, durch Bibellesen, durch bewusste Zeiten mit ihm. Das heißt, nicht einfach nur verzichten, sondern ersetzen durch bewusste Zeiten mit Jesus. Ich hoffe, wie gesagt, dass ich dich ein bisschen inspirieren konnte. Ich selber habe das Fasten leider recht spät entdeckt, aber wie sagt man, besser spät als nie. Und vielleicht ist das für dich eben jetzt so der Anstoß, das Ganze mal richtig anzugehen. Fang langsam an, setz dir Ziele, die dich herausfordern, aber nicht überfordern. Und wenn du sagst, wow, das war mega, das war inspirierend, das war cool, ich habe letzt mit irgendjemandem übers Fasten geredet oder ich weiß, die Person bräuchte da mal ein bisschen Input oder so, dann wäre es mega, wenn du den Podcast oder die Folge weiterleitest, weiterempfehlst, gute Bewertung dalässt, ein Like dalässt. Das wäre richtig schön, im WhatsApp-Status oder Insta-Story teilst. Und dann wünsche ich dir Gottes Segen und richtig gute Erfahrung mit dem Fasten. Und freue mich natürlich, wenn du auch das nächste Mal wieder mit dabei bist. Ciao. Ich hoffe, diese Folge hat dich ermutigt und inspiriert, einfach zu glauben. Schreib mir gerne dein Feedback und deine Fragen an info@david-brunner.de oder auf Instagram. Ich freue mich, von dir zu lesen.